Wir lesen heute den letzten Abschnitt aus dem Psalm 18. Ich lese ab Vers 39, und mein Mann ist das Vers 40. Du hast mich umgürtet mit Kraft zum Streit und hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufgestanden sind. Und du hast mir gegeben den Rücken meiner Feinde, und meine Hasser habe ich vernichtet. Sie schrien, und kein Retter war da. Sie schrien zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind, wie Straßenkot schüttete ich sie aus. Du errettetest mich aus den Streitigkeiten des Volkes. Du setztest mich zum Haupt der Völker. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. So wie ihr Ohr hörte, gehorchten sie mir, die Söhne der Fremde, unterwarfen sich mir mit Schmeichelei. Die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Schlössern. Der Herr lebt und gepriesen sei mein Fels, und erhoben werde der Gott meines Heils. Der Gott, der mir Rache gab und die Völker mir unterwarf, der mich errettete von meinen Feinden. Ja, du erhütest mich über die, welche wider mich aufstanden. Von dem Mann, der Gewalt hat, befreitest du mich. Darum, Herr, will ich dich preisen unter den Völkern. Psalmen singen in deinem Namen. Dich, der groß macht die Rettungen seines Königs und Güte erweist seinem Gesalbten David und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Viele Gläubige haben heute Schwierigkeit mit einem Teil der Psalmen, die Rache-Psalmen genannt werden. Wir haben hier diesen Teil des Psalms 18, den rechnen dann viele Leute als Rachepsalm und sagen, das hat keine Bedeutung, das ist höchstens etwas Gewaltiges. Stimmt das? Also ist das so richtig? Das ist eine Frage. Warum?
Ja, weil Wort Gottes bis heute so eine Bedeutung hat. Man kann nicht bestimmte Sachen herausnehmen und sagen, hat heute keine Bedeutung mehr.
Weil was damals passiert, auch jetzt auch passiert. Jede Frage, wir sehen es.
Deswegen ist also wichtig, dass wir die Bibel immer im gesamten Zusammenhang, aber für unsere heutige Zeit beachten. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament in Bezug auf unsere Situation verstehen lernen. Und solche Probleme, wie ich sie gerade benannt habe, dass Menschen denken, man muss sich das so einfach machen, Altes Testament ist schon vorbei, das Neue gilt. Dort suche ich das raus, was mich am wenigsten stört. Das zeigt mir immer, dass so jemand die Bibel nicht sorgfältig liest. Wovon redet David hier? Von dem Kampf mit welchen Leuten? Kann man in einem Vers lesen?
Ungläubigen?
Nee, es waren Gläubige. Das kann man in Vers 42 lesen. Sie schrien und kein Retter war da. Sie schrien zum Herrn und er antwortete ihnen nicht. Das heißt also, es gibt Kämpfe auch zwischen Gläubigen. Und sowohl aus der Bibel als auch aus dem Alltag können wir verstehen, das sind die gefährlichsten und die heftigsten Kämpfe. Welche Beispiele finden wir dazu aus der Bibel?
Kein und
David. Beide waren sie im Dienst für Gott. Und die Feindschaft des einen ist so heftig, dass er den anderen tötet. Josef und seine Brüder. Selbe Motivation. Kommt, lasst uns diesen Thron töten. Darüber haben sich seine Brüder geärgert, dass Josef einmal den Traum hatte, dass Sonne, Mond und Sterne sich niederbeugen. Und dann war sogar der Vater gekommen und sagte, weißt du sogar, dass dein Vater nicht bereit ist, dass seine Brüder sich vor dir bücken müssen, sondern auch mit Vater und Mutter. Aber genau das passiert. Josef hat das geträumt und als er einmal seine Brüder besucht, dann sagen sie, lass uns den Träumer töten. Mose wird von seinen eigenen Geschwistern, von Aaron und Miriam, seiner Schwester, vor dem ganzen Volk angegriffen. Und er hatte immer mit dem, der Widerspenstigkeit des Volkes Israel zu kämpfen. Und die eigenen Geschwister liefern ihn wieder solche Situationen aus. David, von seinem eigenen Schwiegervater Saul, gegen den David Simon gehemmt ist zu kämpfen, weil er weiß, das ist der von Gott gesalbte König. Später wird er von dem Begabtesten seiner Söhne, von Absalom, bekämpft. Und der ist wild entschlossen, den eigenen Vater zu töten. Als Rache, dass er nichts gegen die Vergewaltigung seiner Schwester getan hat. Und bei dieser Rebellion schlagen sich die engsten Freunde Davids auf die Seite seines Sohnes. Und dann spreche ich ins Neue Testament. Von wem ist Jesus verurteilt worden? Von den gläubigsten Leuten seiner Zeit. Von den hohen Priestern und von 72 Leitern, theologischen Leitern bis heute. Und das hat sich fortgesetzt durch die Zeit der gesamten Urchristenheit bis auf den heutigen Tag. Ist genau die gefährlichste Situation immer wieder von dort. Der ganz fromme Saulus ist mitverantwortlich an dem Märtyrertod von Stephanus, bevor er selber Jesus kennengelernt hat. War er ganz gläubig schon, aber hat die Gemeinde Gottes bekämpft. Und später, als er selber Jesus Christus nachgefolgt ist, ist er, so beschreibt er das selber, im zweiten Korintherbrief, in Gefahr von falschen Brüdern. Dann beschreibt er zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, dass er in Gefahr ist von falschen Brüdern. Diese Problematik besteht bis heute. Die größte Gefahr sind nicht die Leute von draußen, die offen gegen Gott und gegen seine Nachfolger kämpfen. Die gefährlichste Situation sind Gläubige, die sich gegen Gott gestellt haben und andere Gläubige bekämpfen. Und dieser Psalm beschreibt diese Situation. Ich sage das uns und gerade denen, die noch nicht so sehr lange gläubig sind, dass jeder irgendwann in Gefahr ist, selber so zu handeln oder in Gefahr kommt, so behandelt zu werden. Wie müssen wir uns verhalten, dass wir nicht selber Verfolger von anderen Heiligen werden?
Naja, also einmal wachsam sein, denke ich, und im Wort halt so fest es geht stehen. Also dass man also vielleicht auch Gott darum bittet, um Warnung. Und auch für Bitte halt, dass man für seine Geschwister betet.
Ich finde, die beste Hilfe ist, dass sie praktische Verhalten üben. Und zwar als Beispiel, was im Propheten Micha Kapitel 6, notiert euch das in eurer Bibel. Dort lesen wir Vers 8. Gott hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Mir hat dieser Vers immer Mut gemacht. Wenn wir dort lesen, Recht zu üben, dann erinnert mich das an die Schule. Wann muss ich eine Übung machen, wenn ich was noch nicht perfekt kann? Wir wissen nicht immer, was Recht ist. Viele Dinge im Leben sind so kompliziert, dass wir manchmal unsicher sind, was das Richtige ist. Gott fordert nicht von uns, dass wir perfekt sind. Er erwartet nicht, dass wir niemals Fehler machen, aber dass wir fleißig sind. Ich bin sicher, dass Gott viele Dinge in unserem Leben wie eine Übung zulässt, wie ein Training. Und manches Mal sind die Übungen einfach zu schwierig für uns. Wir schaffen das nicht fehlerlos. Oder wir brauchen Hilfe von anderen. Das ist ganz okay. Nur Faulheit ist nicht okay. Gar nichts machen. Es gibt Leute, die denken, wenn sie nichts machen, machen sie auch nichts falsch. Wir lesen ja von diesem Mann, von dem Jesus redet. Der Herr verteilt an seine Mitarbeiter verschiedene Geldsummen. Und zwei arbeiten damit. Natürlich ist das Risiko, dass man dabei auch was einbüßt. Der andere, der dritte, verbüttelt das Geld und sagt, wenn der Herr wiederkommt, soll er alles wieder kriegen, was mir vorher gegeben hat. Der hat das Geld nicht geklaut oder mit anderen Frauen verbraten. Und vielleicht war er am Ende ganz stolz und sagt, ich habe alles wieder gemacht. Aber dieser Herr sagt, du bist ein böser und fauler Mann. Denn die anderen beiden haben mit diesem Geliehenen gearbeitet und dem Herrn das Doppelte zurückgegeben. Wenn Jesus sagt, dass wenn wir an den Glauben unser Leben viel Frucht bringen soll oder wird, dann meint das genau diese Sache. dass wir nicht Angst haben oder faul sind, sondern das einsetzen, was Gott uns anvertraut. Und deswegen gehört es dazu, dass wir das Recht üben. Es gibt jeden Tag mehrere Gelegenheiten, Gutes zu tun. Das muss man machen. Und deswegen das zweite, Recht zu üben, Güte zu lieben. Und das dritte heißt,
demütig zu sein.
Das erste, Recht üben, trainieren. Das zweite, Gutes zu lieben. Und ich meine, Gutes tun zu lieben. Und von daher trifft das ja wieder das ganze Wort Gottes mit ganz, das Wort Gottes mit ganzem Herzen. Denn Jesus sagt, das ganze Gesetz ist in zwei Worten zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das dritte ist, demütig vor Gott zu leben. Und diese drei Dinge finde ich eine große Hilfe, wenn wir das ernst nehmen, dass wir nicht mit, wenn ich so lebe, kann ich nicht mit anderen Gläubigen kämpfen. Jedenfalls nicht auf eine ungerechte Weise. Ich sage das bewusst, weil es dort manchmal Missverständnisse gibt. Als Christ bin ich nicht wehrlos und ich soll mich nicht unnötig abschlachten lassen. Manche Leute greifen das nämlich einseitig, nur eine Seite, und sagen, ja, wir sollen unsere Feinde lieben. Wenn wir auf eine Wange geschlagen werden, sollen die anderen auch noch mit hinhalten. Und am besten, wenn es einer anschreit, wir geben ihm gleich ein Messer, dann kann er uns ein Tor stechen. Wir sehen das bei David, dass er immer ausweicht, immer wieder versucht, sein Leben zu retten. Und das ist richtig. Und auch der Apostel Paulus liefert sich seinen Feinden nicht aus. Er nutzt ganz verschiedene Mittel. Einmal, als sie ihn gefangen nehmen wollen, lässt er sich nachts in den Korb mit einem Seil an der Stadtmauer runter. Andermal besteht er drauf, als er unrechtmäßig ins Gefängnis gesteckt wird, dass er öffentlich rehabilitiert wird. Ein drittes Mal, als er gefangen genommen worden ist und verurteilt werden soll, geht er gerichtlich durch alle Instanzen bis hin zum Kaiserlichen, zum allerobersten Gericht, um wieder freizukommen. Das heißt, wir sind in Verantwortung, unser Leben nicht leichtsinnig schrotten zu lassen. Und wegen dieser Haltung ist der König David voller Dankbarkeit, dass Gott ihn aus allen solchen Bedrängnissen herausgerettet hat. Und ich möchte, dass wir mit derselben Haltung wie dieser König, mit ganzer Entschiedenheit für unser Leben, für unsere Berufung, für unseren Dienst kämpfen. Und nicht einfach den Kopf runter machen und sagen, ja, ich habe eben Pech, alle kämpfen gegen mich, ich habe sowieso keine Chance. Ich trinke noch ein bisschen und dann ist es egal. Es ist schlimm, wenn Gläubige sich so innerlich zurückziehen. Wir können gerade von David lernen, wie schwierig dieser Kampf war, in dem er war. Er hätte mehrmals die Gelegenheit gehabt, den König Saul zu töten. Dadurch, dass er trotzdem Rücksicht auf diesen Gesalbten Gottes nimmt, war das Leben David schwierig. Streitet er sich mit seinen eigenen Freunden? Muss er selber ganz klar bleiben in seinem Geist? Schau mal, einmal, als Saul ihn verfolgt hat, weil es schon Abend geworden war, schläft Saul in derselben Höhle ganz vorne, wo sich David mit seinen Leuten ganz hinten in der Ecke versteckt hat. Und die Freunde David sagen, geh, jetzt musst du ihn tot machen, Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Das ist eine schwierige Situation. Ganz alleine musste einen klaren Kurs halten und sagt, sollte ich mich an dem Gesalbten Gottes vergreifen? Das zeigt, dass Davids Respekt vor Gott immer größer war als die Sorge um das eigene Leben. Das meint, demütig vor Gott zu sein. Deswegen kann David auch immer wieder umkehren zu Gott, wenn er wirklich einen Fehler gemacht hat. Und deswegen kriegt er auch immer wieder Gnade, obwohl einige seiner Fehler nicht nur klein waren. Letzten Sonntag haben wir gelesen, wie die Kraft Gottes für wie viele Körperteile Gott Kraft gibt. Wir lesen eine ähnliche Geschichte in diesem berühmten Abschnitt in Epheserbrief Kapitel 6. Das ist der berühmte Abschnitt über die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Dort heißt es, zieht an als Auserwählte und Geliebte Gottes. Und dann werden verschiedene Teile einer Waffenrüstung benannt. Ab 13. Dort ist vom Helm der Rettung die Rede, vom Brustpanzer der Gerechtigkeit, von dem Schild des Glaubens, Welche Körperteile sind geschützt? Alle Körperteile, aber nur von vorne. Wenn jemand flieht, verliert er den Schutz Gottes. Das ist eine ganz wichtige Sache. Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich so ärgerlich bin, wenn sich jemand zurückzieht und aufgibt. Wenn jemand nicht mehr kämpft, verliert er Gottes Schutz. Das lesen wir hier in Psalm 18, Vers 41 oder 40. Du hast mir gegeben den Rücken meiner Feinde. Wenn wir die Kämpfe Gottes kämpfen, dann dürfen wir nicht zurückweichen. Das ist manchmal schwierig. Das hat bei dem König David länger als 6 Jahre gedauert. Wir denken schon, länger als 6 Stunden ist eine große Anstrengung. Aber das heißt, wir werden das Ziel nur erreichen, wenn wir bereit sind, um jeden Preis an dem festzuhalten, was Gott uns gibt. Jetzt springe ich nochmal. David erzählt dort, dass das Ergebnis ihn selber überrascht hat. Das Ergebnis dieses langen Kampfes hat David dann selbst überrascht. Wir lesen von Vers 37 bis 42, dass David diesen langen Kampf gekämpft hat. Und im nächsten Vers lesen wir seine Überraschung. Du hast mich errettet aus den Streitigkeiten des Volkes. Du hast mich gesetzt zum Haupt der Völker. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir jetzt. Dieser geistliche Kampf ist deswegen so hart, weil der Lohn Gottes so viel größer ist, als wir selber uns denken können. In diesen Jahren des Kampfes geht es zunächst um das Leben von David. Der Inhalt des Kampfes am Anfang ist, dass David überhaupt überlebt. Zwischendurch muss er auch noch um das Leben seiner Familien kämpfen. Wir lesen im letzten Kapitel vom 1. Buch Samuel, dass Davids Familie verschleppt wurde mitten in diesem Kampf. Es gibt ja das Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. David und Saul sind miteinander beschäftigt. Dann kommen die Amalekiter und nehmen die ganze Stadt ein, wo David seine Familie geparkt hat. Aber der eigentliche Kampf ging um die Berufung Davids. Er rettet nicht nur sein Leben und seine Familie, sondern er wird König Israels. Er wird der rechtmäßige König des ganzen Volkes. Und am Ende besiegt er sämtliche Feinde, die Philister, die Midianiter, alle, die ewig Stress gemacht hatten. Und unter seiner Herrschaft beginnt dann das Friedensreich. Und das war der eigentliche Grund für den Kampf. Am Anfang konnte er nur sehen, Saul bekämpft ihn, Bilder sind andere, die gegen ihn aufstehen. Zwischendurch sein eigener Sohn, seine engsten Freunde. Aber hinter diesen Feindschaften steht der Satan, der verhindern will, dass das Volk Gottes in Frieden geht. Und in diesem letzten Abschnitt ist David das Vorbild auf Jesus Christus hin. Ich sage euch wieder ein Beispiel. Der Prophet Jesaja. Kapitel 25, Kapitel 26. Es lohnt sich mal, beide Kapitel zu lesen. Ich nehme einige Verse daraus. Kapitel 26, ab Vers 4. Vertraut auf den Herrn ewig, denn der Herr, Jahwe, ist ein ewiger Fels. Er hat Hochwohnende niedergebeugt, die hochragende Stadt hat er niedergestürzt, zu Boden gestürzt, hat sie niedergestreckt bis in den Staub. Er zertritt. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Der Pfad der Gerechten aber ist gerade, du bahnest gerade den Weg des Gerechten. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte, nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht, ja, mit meinem Geist, in meinem Inneren suchte ich dich früh. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, während der Nichtgerechtigkeit im Land der Geradheit handelt er Unrecht und steht und sieht nicht die Majestät des Herrn. Also bis Vers 10. Wenn Gott hart schlägt, dann um solche Menschen wieder auf den Weg der Gerechtigkeit zurückzuführen, die ihn weit verlassen haben. Ich sage das als Deutscher. Vorgestern war der Holocaust-Gedenktag. Und ich habe im Radio die Ansprache von Volker Kauder gehört, der im Gedenken an das, was passiert ist, fast geweint hat. Die Nazis haben nicht nur 6 Millionen Juden umgebracht, sondern auch 100.000 Zigeuner, Kranke, Behinderte. Und in diesem Jahr hat man besonders und das erste Mal an die vielen tausenden Körper- und geistig Behinderten gedacht, die man einfach damals mit vergast hat.
Ich bin ja schon einige Zeit nach dem Krieg geboren
und kenne eigentlich nur Deutschland so, wie wir das heute haben. Es gilt als das Land mit den höchsten Sozialstandards in der ganzen Welt.
Wir waren gemeinsam unterwegs, als diese Ansprache im Radio kam. Dann hat er gesagt, jetzt verstehe ich. Deswegen hat Deutschland diese hohe soziale Niveau, weil das früher passiert ist. Das stimmt. Das ist der Grund, warum heute, bis heute, kein Behinderter diskriminiert oder zurückgesetzt oder benachteiligt wird. Guck mal, so ein Elektrorollstuhl, den zum Beispiel Gelähmte kriegen, der kostet über 6.000 Euro. Das ist teurer als manche PKW. Und jeder Behinderte hat einen Anspruch auf solche. Und das ist richtig so. Aber das hat Deutschland erst gelernt durch die schweren Schläge, mit denen Gott unser Land geschlagen hat, am Ende des Krieges. Deswegen lässt Gott sowas zu. Deswegen sind wir als Gläubige auch in der Verantwortung, wenn wieder Böses geschieht, dazu niemals zu schweigen, sondern aufzustehen. Deswegen sind wir als Gemeinde in der Verantwortung, egal wem um uns herum Unrecht geschieht, dem zur Seite zu stehen. Und das belohnt Gott. Ich hatte gesagt, wir können das an Jesus Christus selber ablesen. Im Jesaja-Buch, Kapitel 53, dort lesen wir prophetisch von Jesus. Ich überspringe die ersten Verse und lese ab Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer bezahlt haben wird, dann wird er Frucht sehen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Kenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde wieder getragen und für die Übertreter fürbitte getan. Das Leiden von Jesus Christus war außergewöhnlich. Aber der Lohn für das Leiden ist noch gewaltiger. Wir lesen von ihm von der Geburt an. Bis zum Tod am Kreuz war das Leben schwierig. Auf der Flucht. Später als Binnenmigrant. Mit Beginn des Dienstes unter Druck gesetzt. Am Ende unschuldig verurteilt. Ganz schändlich zu Tode gebracht. Hat Gott ihn wieder auferweckt. Und heute sitzt er zur Rechten Gottes und erntet die Früchte. Schon 2000 Jahre. Gehe ich zurück zum Kampf Davids. 6,5 Jahr. War dieser schlimme Kampf. 33,5 Jahre konnte die Früchte genießen. Und sein Sohn gleich nochmal 40 Jahre dazu. David hat gekämpft, um zu überleben. Und wird dann zum König des Friedens, mit dem jeder im Umkreis nicht mehr streitet, sondern gerne mit ihm in Kontakt. Jesus Christus war 2000 Jahre vorher der Verachtetste. Und heute beugen sich vor ihm aus allen Völkern Sprachen und Sterben. Wenn wir also in ähnlicher Weise Schwierigkeiten durchleiden. Dann lohnt sich das wegen der vor uns liegenden Freude. Deswegen mutig in die neue Woche. Amen. Amen.